herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, Fabian, grüß dich, hallo. Wir sind ja hier immer noch im Gründungsfieber, oder? Nach unserer letzten Folge. So geht's ja heute weiter.
Jetzt kommt Teil 2, insbesondere die Rechtsformen. Aber wir hatten noch eine Anmerkung, eine gute, wie ich finde, zum letzten Podcast. Soll ich die mal vorlesen von einem Steuerberater? Der hat nämlich geschrieben: Hi Steuerfabi, ich bin Steuerberater und habe heute euren Podcast gehört und auch schon an Mandanten weiterempfohlen. Also da vielen Dank. Ja, vielen Dank. Im letzten ging es ja auch um Kleinunternehmer und Umsatzsteuer und Reverse Charge. Was schon mal als Hinweis gut ist. Größtes Problem aus meiner Sicht ist aber, dass die Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer-ID haben. Da füge ich mal dazu. Im Regelfall nicht, kann man beantragen, haben wir auch besprochen. Und dann Leistungen aus dem Ausland beziehen, zum Beispiel die ganze Werbung bei TikTok. Weil sie keine Umsatzsteuer-ID haben, wird denen eine Rechnung mit deutscher Mehrwertsteuer ausgestellt. Und da die Leistung von einem ausländischen Unternehmer kommt, muss nochmal 19% im Reverse Charge abgeführt werden. Hat uns der liebe Jens mitgeteilt.
Ja, danke für den Hinweis, Jens. Dann heißt das ja letztendlich für den kleinen Unternehmer in dem Fall, er zahlt doppelt, ja. Er zahlt die Umsatzsteuer ohne Grund, weil er sich nicht als Unternehmer zu erkennen gibt beim Leistungsbezug. Und muss, weil ja eigentlich Reverse Charge vorliegt, sie trotzdem dann auch nochmal zahlen. Verrückt eigentlich.
Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, muss ich sagen.
Ja, tatsächlich. Ist mir das Problem auch noch nicht gekommen. Aber man kann ja wirklich auch als Kleinunternehmer die Umsatzsteuer-ID beantragen. Ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, dass man das machen sollte, um solche Probleme zu umgehen. Ja, also man kann ja dann beim steuerlichen Erfassungsbogen, auch wenn man sagt, ich bin Kleinunternehmer, kann man ja ankreuzen, ich möchte trotzdem eine Umsatzsteuer-ID. Und manchmal gibt es zwar eine Nachfrage, wofür brauchst du die als Kleinunternehmer? Dann sagt man halt, weil ich halt internationale Geschäftsbeziehungen pflege, auch als Kleinunternehmer, ja, mit TikTok und solchen Portalen. Google ist ja kein Problem. Und dann bekommt man die auch als Kleinunternehmer und kann sich ja dann trotzdem überall als solcher zu erkennen geben und dann eben vermeiden, dass man die Umsatzsteuer letztendlich doppelt zahlt.
Ja, wir haben ja beim letzten Podcast drüber gesprochen, dass das schon ein Nachteil ist, wenn man eben die gezahlte Umsatzsteuer nicht zurückbekommt. Und bei Reverse Charge muss man eben die ans Finanzamt abführen und bekommt es jetzt Kleinunternehmer leider nicht wieder. So, soll man aber mal direkt in die Rechtsform starten, weil ich weiß, das interessiert viele. Da habe ich auch neulich im Webinar viele Fragen zu der Rechtsformwahl. Ich will jetzt mal einfach schnippisch starten und dich mal fragen, Christian, muss ich zwingend eine GmbH gründen?
Kommt drauf an. Also ist wirklich nicht so einfach zu beantworten. Letztendlich gibt es viele gute Gründe dafür, eine GmbH zu machen. Aber in der Regel ist es so, dass man, wenn man natürlich jetzt erstmal mit einem kleinen Vorhaben startet und noch nicht so viele Umsätze erzielt, es vielleicht ganz schlau ist, erstmal mit der einfachsten Variante anzufangen, nämlich mit dem Einzelunternehmen, ja. Oder aber auch, wenn man mehrere Personen hat, die sich an dem Unternehmen beteiligen, dann zum Beispiel mit einer Personengesellschaft. Also diese drei Varianten gibt es ja. Einzelunternehmen, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. Die Kapitalgesellschaft wäre dann die GmbH. Und ich muss dir sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich habe bestimmt schon fast genauso viele GmbHs als Steuerberater liquidiert, als ich sie bei der Gründung begleitet habe. Weil eben, wie du das schon sagst, glaube ich doch auch durch verschiedene, vielleicht auch Social-Media-Beiträge immer wieder so suggeriert wird, hey, man braucht eine GmbH und die ist natürlich seriös und so, das kann schon sinnvoll sein. Aber manchmal, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das Gründungsvorhaben überhaupt zum Erfolg führen wird und man vielleicht auch diese Haftungsbegrenzung nicht braucht, macht es vielleicht schon Sinn, erstmal als Einzelunternehmer zu starten. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn. Auf deine Frage würde ich antworten, kommt halt wirklich drauf an und im Zweifel nicht sofort in die GmbH rennen, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob das überhaupt zum Erfolg führt. Aber wir müssen es mal ein bisschen aufrollen, oder? Um das zu strukturieren.
Ja, also wir sprechen natürlich in unserem Podcast primär über die Steuern und was man denn bei den Steuern machen sollte. Ich denke, das sollte auch bei der Rechtsformwahl heute der Fokus sein. Nichtsdestotrotz, ja, muss man natürlich schauen, was gibt es vielleicht noch für sonstige Sachen, rechtliche Sachen, Beteiligungsmöglichkeiten, die Geschäftsführung, Haftung hast du schon angesprochen, wenn man Kapital einsammeln will oder vielleicht sogar Arbeitnehmer beteiligen möchte und so weiter und so fort. Und was hat man auch bei der Rechnungslegung verpflichten? Muss man vielleicht was veröffentlichen, hat man Prüfungspflichten und so weiter und so fort. Also es gibt bei der Rechtsformwahl abseits der steuerlichen Thematik ja noch einige andere Punkte, die man beachten muss. Ja, wenn man jetzt beim Recht ist, Beteiligungsmöglichkeiten, dann kann sogar vielleicht eine AG sinnvoll sein oder auch eine KG, ja, als Personengesellschaft und vielleicht nicht die GmbH und vielleicht auch nicht das Einzelunternehmen.
Ja, aber das wichtigste Thema ist ja die Haftung. Ne? Lass uns da vielleicht nochmal kurz drauf einsteigen. Ich meine, wir sind jetzt hier beide keine Rechtsanwälte. Insofern im Zweifel gibt es da sicherlich immer noch jemanden, der das ein bisschen besser weiß. Aber man kann natürlich schon solche Grundsätze hier einfach mal nennen. Und zwar beim Einzelunternehmen ist es ja so, dass man halt selbst der Unternehmer ist. Das heißt, man haftet mit allem, was man hat, für das, was man da verzapft gegebenenfalls, ja, mit seinem Unternehmen. Also wenn man Verbindlichkeiten eingeht und die nicht zahlt, kann halt derjenige, der noch Forderungen an einen hat aus der unternehmerischen Tätigkeit, halt auch sagen, okay, hier, du hast ja noch ein privates Einfamilienhaus, her damit, du hast noch Schulden bei mir, das möchte ich gerne haben. Ne? Also das ist insofern nicht getrennt und nicht gesichert, dass es einerseits eine unternehmerische Sphäre gibt und eine private Sphäre, das ist alles eins, haftungsrechtlich, ja, und man kann da halt mit allem belangt werden. Und das ist natürlich auch der Grund, warum viele dann sagen, will ich das überhaupt so, ja, die natürlich eine gewisse Risikoaversion haben und dann eben sich überlegen, macht nicht vielleicht so eine Rechtsform mehr Sinn, wo ich auch so einen Haftungsschutz habe. Und den gibt es ja auf jeden Fall bei der GmbH, weil da haftet man nur mit dem, was man eingelegt hat. Ja, also da muss man ja eine Stammeinlage leisten. Und wenn die aufgebraucht ist, könnte man die Firma in die Insolvenz schicken und dann sicherstellen, dass das Privatvermögen erstmal nicht belangt wird. Und bei der Personengesellschaft als dritte Variante geht das ja auch, Fabian, ne? Unter bestimmten Umständen zumindest.
Ja, vielleicht nochmal da eine Ergänzung zur GmbH, weil viele immer denken, man muss nur mit 25.000 Euro haften. Also wenn das Gesellschaftsvermögen höher ist und dann irgendwas ist, dann haftet man schon auch mit dem gesamten Gesellschaftsvermögen. Also wenn man jetzt irgendwie einen Haftungsfall von 500.000 hat und man hat 500.000 auf dem Girokonto rumliegen, kann man jetzt nicht sagen, hier hast du 25.000 Euro und die restlichen 475.000 Euro bleiben jetzt mal schön auf dem Volksbankkonto oder wo auch immer, ja, oder bei der Sparkasse. Also so einfach ist es dann nicht, weil viele denken immer, die können hier ja, das Riesenrad drehen und müssen dann immer nur mit 25.000 Euro haften. Oder manche denken auch nur mit der Hälfte, weil man muss nur die Hälfte einzahlen. Also es kann schon sein, dass man weitaus mehr dann haften muss als nur mit den 12.500 bzw. 25.000 Euro.
Ja, und vielleicht, um das auch nochmal zu ergänzen, bevor wir zur Personengesellschaft kommen, das Problem ist ja auch, dass du als Geschäftsführer einer GmbH oder deine GmbH als solche, die bekommt ja eigentlich keinen Kredit von einer Bank, wenn du nicht als Person dafür bürgst. Also gerade, es sei denn, du bist jetzt vielleicht schon sehr erfolgreich und hast viele Jahre gute Bilanzen vorzuweisen, dann mag das vielleicht anders sein. Aber sobald es um große Summen geht, wird eine Bank immer von dem Geschäftsführer verlangen oder von dem Hauptgesellschafter verlangen, auch persönlich für den Kredit zu bürgen. Das heißt, dieser erhoffte Schutz mit der vollständigen Haftungsbegrenzung, der ist in der Praxis oft auch gar nicht so leicht zu haben, weil wenn man sich, weil wovor soll man geschützt werden? Ja, das ist ja oft auch das Thema, wenn man überhaupt sich verschuldet Kredite aufnimmt. Und dann wird die Bank halt immer sagen, okay, du kriegst den Kredit, aber nur, wenn du persönlich haftest. Also das ist, wird einem nicht gelingen, dass die Bank das volle Risiko übernimmt und man hier nicht selbst mit ins Risiko einsteigt. Der nächste Punkt, den man vielleicht an der Stelle auch nochmal ansprechen kann, die Insolvenzantragspflicht, ja, die ist ja auch saugefährlich, sage ich mal, wenn man die als Geschäftsführer verpasst, ja, wenn man also zahlungsunfähig ist, die Firma überschuldet ist und man das Unternehmen nicht positiv absehbar ist, dass es fortgeführt werden kann oder auch die Zahlungsunfähigkeit droht, dann ist man ja verpflichtet, als Geschäftsführer von so einer GmbH einen Insolvenzantrag zu stellen. Und wenn man das verpasst, dann kommt ein pfiffiger Insolvenzverwalter gleich im Anschluss, nachdem dann doch irgendwann die Insolvenz vielleicht von einem Gläubiger beantragt wurde, und schaut sich das genau an und prüft, ob man vielleicht den Zeitpunkt verpasst hat. Und das ist gar nicht so selten, dass das tatsächlich dem Insolvenzverwalter gelingt, den Geschäftsführer nachzuweisen: Hey, Moment mal, du hast das hier viele Monate noch fortgeführt, ja, das sinkende Schiff, und hast dich nicht beim Amtsgericht gemeldet, hast die Insolvenz nicht beantragt. Jetzt bekomme ich alle Zahlungen, die du in dieser Zeit geleistet hast, bekomme ich jetzt von dir persönlich zurück, ja. Das heißt also, wenn man sich bei der Rechtsformwahl wirklich mit der GmbH beschäftigt, da gibt es gleich noch viele weitere Vor-, aber auch Nachteile, die wir gleich noch nennen, und man macht das nur wegen der Haftung, sollte man sich bewusst sein, dass es natürlich trotzdem viele Situationen gibt, in denen man auch als bei einer GmbH an die persönliche Haftung kommen kann.
Ja, außer man hat gute Bankbeziehungen, das ist nicht zwingend der Fall. So, da kann man auch mal drüber sprechen, ja, ob man eventuell da aus der Haftung rausgenommen wird. Aber ich habe selber mal bei der Bank gearbeitet, habe auch im Firmenkundenbereich Kredite vergeben. Also schon die Ausnahme, dass man da nicht
mit seinem Privat- nicht so spendabel.
Nee, seltenst. Ich glaube, das höchste Blanko, was ich damals gemacht habe, waren, glaube ich, 70.000 Euro. Ja, also nicht, dass es gar nicht ging, aber wenn jetzt jemand irgendwie, was weiß ich, eine Halle für 800.000 Euro oder so finanzieren wollte, also ich habe zumindest kein Verzicht auf die Durchgriffshaftung da gemacht. Da muss man dann schon mit seinem Privatvermögen auch haften, und wenn es da natürlich wirklich hohe Beträge sind, dann gegebenenfalls auch privat mal eine Grundschuld eintragen. Also da ist alles vorgekommen. Also, dass man da einfach eine GmbH anmeldet und dann nur mehr 25.000 Euro da haftet, das ist in der Theorie vielleicht so, aber in der Praxis sieht es dann auch anders aus.
Lass uns doch nochmal versuchen, die Personengesellschaft davon jetzt so ein bisschen abzugrenzen, dass das Bild nochmal komplett wird, der Rechtsform. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen klar. Einzelunternehmen GmbH ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen klar, aber genau, führ
mal
fort.
Soll man mal mit dem Transparenz und dem Trennungsprinzip anfangen?
Das sind ja die richtigen Basics.
Ja, sagen wir so, kommt halt drauf an, wer uns hier zuhört. Ja, wenn man jetzt direkt in der Gründungsphase ist und du fragst von 10 Gründern, erklär mir mal das Transparenz und das Trennungsprinzip, dann können es wahrscheinlich, also ohne da Vorwurf zu machen, 7 oder 8 nicht erklären. Nee, das ist vielleicht ganz wichtig zu verstehen, dass man mit einem Einzelunternehmen oder mit einer Personengesellschaft, was weiß ich, einer GbR, wenn man beispielsweise zu zweit was macht, dann mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern muss, da es ein Transparenzprinzip gibt. Das heißt, man versteuert bei der Person beim Gesellschafter. Im Gegensatz, bei einer Kapitalgesellschaft gibt es ein Trennungsprinzip. Da ist erstmal nicht so wichtig, was ich auf der persönlichen Ebene noch versteuern muss. Da gilt das Trennungsprinzip. Bei der GmbH versteuert dann die GmbH, also mit Körperschaftssteuer plus Soli, knapp 16% plus dann nochmal Gewerbesteuer, vereinfacht 14%, habe ich 30% Steuerbelastung auf der Ebene der GmbH, also bei der Trennung. Und wenn ich jetzt auf der Ebene von einem Einzelunternehmen, der Personengesellschaft bin, dann gilt das Transparenzprinzip, und da zählen auch noch in das zu versteuernde Einkommen andere Einkunftsarten, wie beispielsweise von Vermietung und Verpachtung mit rein. Und dann kann es eben sein, dass ich vielleicht Verluste aus Vermietung und Verpachtung mache, positive Einkünfte habe aus dem Einzelunternehmen und dann insgesamt vielleicht sogar weniger Steuern zahle als bei der GmbH. Bei GmbH, das ist auch mal nochmal ganz wichtig, bedeutet nicht automatisch, ich zahle weniger Steuern. Es kann sogar sein, dass ich mehr Steuern zahlen muss. Vielleicht da nochmal, jetzt kann man ja sagen, okay, dann wenn ich immer 30% bei der GmbH zahle, ist es ja immer besser, ich habe irgendwie ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft. Aber man kann natürlich bei einer GmbH auch ein Geschäftsführergehalt zahlen. Das mindert dann auch das zu versteuernde Einkommen der GmbH und ich muss eben dann weniger versteuern. Aber das sind mal so die grundlegenden Unterschiede, was jetzt da die Besteuerung angeht.
Das mit diesem, dass man sich selbst anstellen kann, ja, das klappt ja beim Einzelunternehmen nicht. Habe ich zwar auch schon Leute gesehen, die das versucht haben. Ja, aber das ist natürlich, klappt nicht, weil man ja, man kann sich nicht bei seinem eigenen Unternehmen anstellen, ja. Bei einer GmbH hingegen funktioniert das, hast du ja gerade schon gesagt. Und bei einer Personengesellschaft ist es ein bisschen speziell, ja. Da könnte man das natürlich prinzipiell machen, dass man sich auch ein Geschäftsführergehalt zahlt, obwohl man selbst auch Gesellschafter einer Personengesellschaft ist. Aber steuerrechtlich führt das am Ende ja zu nichts, ne?
Ja, ne. Satz mit X, das war wohl nichts.
Ja, genau. Also das ist dann zivilrechtlich prinzipiell möglich, aber bringt eben steuerrechtlich nichts. Es wird einfach wie ein ganz normaler laufender Gewinn aus der Personengesellschaft behandelt, auch wenn man sich jetzt ein Gehalt zahlt. Ne? Aber kann natürlich schon relevant sein, wenn man vielleicht mehrere Gesellschafter hat und nur einer führt die Geschäfte oder einer intensiver als ein anderer, dass man darüber nochmal die Gewinne einer bestimmten Person eher zurechnet, weil er eben einen Gewinnanteil der bekommt, der eben auch von der Geschäftsführungsleistung abhängig ist. Insgesamt ist es ja auch so, ich weiß nicht, Fabian, du hast ja auch schon eine GmbH oder mehrere GmbHs gegründet. Da kann man zwar auch viel reinschreiben in so einen Gesellschaftsvertrag bei einer GmbH, aber das ist ja schon alles so ein bisschen formaler und vorgegebener als bei einer Personengesellschaft. Ne? Da kann man sich ja schon ein bisschen mehr austoben.
Ja, aber gleichzeitig muss man natürlich auch zum Notar. So ein Einzelunternehmen kann ich halt entspannt gründen, gehe einmal hier zum Gewerbeamt der Stadt, fülle noch einen steuerlichen Erfassungsbogen aus, fertig. Ja. Und wenn ich halt eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH oder die kleine Form, ist ja die UG haftungsbeschränkt, können wir vielleicht auch mal kurz nachher drauf eingehen, ob man die mit einem Euro gründen sollte, da muss ich eben zum Notar gehen. Im Regelfall, also ich habe oft meine GmbHs, ja, nicht alle, aber mal, also zumindest mal eine mit einem Musterprotokoll gegründet, weil ja, da bin ich da alleinig verantwortlich. Aber klar, man muss zum Notar und der Notar stellt einem natürlich auch eine Rechnung. Ja, und das Handelsregister natürlich dann auch, ja.
Ja, und wichtig ist ja auch die GmbH und der damit einhergehende Haftungsschutz. Der tritt ja auch erst ein, wenn man eben tatsächlich beim Notar war und die Stammeinlage dann geleistet hat und die Gesellschaft wirklich eingetragen ist im Handelsregister. Ja, vorher, wenn das vorher scheitert noch mit der Eintragung, dann ist nichts mit dem Haftungsschutz. Also habe ich auch schon mal einen Fall erlebt. Da sollte sogar eine AG gegründet werden und die hatten dann natürlich, bei einer AG brauchst du ein höheres Stammkapital. Ja, ich meine, die hatten sogar 100.000 oder so festgesetzt. Und während des Gründungsprozesses, also bevor eben noch die Gesellschaft wirklich eingetragen war, haben die eben das Geld schon ausgegeben für alles Mögliche und hatten dann gar nicht mehr das Geld, um es so wie vorgesehen erstmalig auf das Geschäftskonto der Firma einzuzahlen. Und damit konnte der Notar die Firma nie richtig anmelden beim Handelsregister und sie war eben nie wirklich existent in der Form. Und damit hat sich auch der Haftungsschutz nie wirklich entfaltet und die waren letztendlich in der persönlichen Haftung. Also muss man natürlich auch aufpassen, dass es, wie du schon sagst, einfach ein bisschen komplexer und formaler ist, der Gründungsprozess. Bei einer Personengesellschaft, ne, da kann man ja, könnten wir jetzt hier im Podcast live uns dazu verabreden, eine GbR zu gründen, wenn wir wollen. Ja, wenn wir jetzt irgendwie, mir fällt, ich habe gerade keine Geschäftsidee momentan.
Na, Espresso geht immer.
Ich weiß nicht, ob das so erfolgreich ist, aber deiner schmeckt auf jeden Fall gut, ja. Aber du machst ja immer noch Social Media, also vermute ich mal, dass Espresso-Verkaufen nicht zum Leben reicht.
Ja, man müsste es anders angehen. Ja. Kann ja mal die Zahlen, also 2023 dürfte sowieso jetzt bald online kommen, kann man sich wahrscheinlich ziehen. Ich glaube 15.000 Euro Bilanzgewinn. Ja. Ja, also kann man, also brutto ist es ja, also kann man schwer davon leben, zumindest nicht in Freiburg. In Halle an der Saale vielleicht schon.
Wäre ich mal doch mit eingestiegen, ja, da wäre ich jetzt hier ein gemachter Mann in.
Ja, ja.
15.000, ja. Aber tatsächlich wäre es ja so, ne, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind jetzt der Meinung, wir bringen eine weitere Espresso-Marke raus, ja, dann und wir würden hier einfach uns ein bisschen darüber unterhalten und dann überlegen, ja komm, dann machen wir 50-50 und lass uns doch so und so vorgehen, dann wäre eigentlich schon so eine Personengesellschaft letztendlich gegründet worden, ja, und das war es dann auch schon, ne? Die muss man nicht beim Notar anmelden, so eine GbR, es sei denn, man will zum Beispiel Grundstücke kaufen, dann muss man die mittlerweile auch eintragen lassen. Aber das geht dann eigentlich relativ easy, ne? Und es gibt aber auch Personengesellschaften, das ist zum Beispiel die Kommanditgesellschaft oder die OHG, die offene Handelsgesellschaft, die muss man hingegen schon ins Handelsregister eintragen und dafür muss man dann eben auch zur Anmeldung einmal zum Notar gehen, um das dann anmelden zu lassen. Und gerade bei so einer KG gibt sich, das ist halt das Besondere, ne? Eigentlich haftet man bei einer so einer Personengesellschaft auch unbeschränkt, ja. Wenn wir jetzt hier unseren Espresso zusammen klar machen und einer von uns verschuldet sich, um diese Bohnen zu kaufen, ja, dann haften wir beide dafür, ne? Wenn einer von uns im Namen der GbR dann irgendwie Schindluder treibt und da Blödsinn macht, hohe Schulden eingeht, die dann gar nicht gedeckt werden von den Erträgen, dann sind wir beide dran, ne? Und das ist natürlich auch insoweit ein bisschen gefährlich bei der GbR. Und dieses Problem ist nicht ganz so gegeben, wenn man eben zum Beispiel sagen würde, man macht eine Kommanditgesellschaft, weil auch da haftet man dann nur mit der Einlage.
Ja, man kann ja eventuell sogar eine GmbH und Co. KG machen, ja, ist ja auch eine Personengesellschaft, aber man hat eine GmbH dann als Vollhafterin drin. Man sagt ja so, das ist die Lieblingsrechtsform von den Steuerberatern. Also zweimal abrechnen.
Das hast du jetzt gesagt, ja. Liebe Steuerberaterkollegen, die zuhören, bitte alle mal dem Fabian schreiben, dass das nicht deswegen ist.
Ja, aber lass uns mal kurz vielleicht auf die GmbH und Co. KG eingehen. Das ist eigentlich ja ganz interessant, um eben, zumindest jetzt immer in Anführungszeichen, nicht mit dem Privatvermögen zu haften, ja, aber trotzdem vielleicht im Falle von Verlusten, ja, dann auch die beispielsweise mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verrechnen zu können. Ja. Das geht ja mit der GmbH nicht. Also man kann im Prinzip so ein bisschen die Vorteile der Personengesellschaft mit den Vorteilen der Kapitalgesellschaft verbinden. Ist eine ganz nette Rechtsform, um so ein bisschen das Beste aus zwei Welten zu nehmen.
Vielleicht, um das nochmal rund zu machen, die Kommanditgesellschaft, von der ich jetzt auch die ganze Zeit gesprochen habe und die auch Teil dieser GmbH und Co. KG ist, die hat halt immer gesetzlich vorgesehen, einen einzigen Gesellschafter, der unbeschränkt haftet. Ja? Also wir könnten jetzt hier, wenn jetzt noch beispielsweise wir beide, ja, du gibst das Geld, ja, du bist ja hier aus dem...
Was?
Du hast mich ja hier gerade als, wegen meiner Herkunft diskriminiert und... mir unterstellt, dass ein niedriges Einkommen für mich reichen würde. Also musst du das Kapital geben, ja?
Also gut.
Und, der andere macht die Geschäftsidee, dann könnte so eine KG interessant sein, weil der das Kapital gibt, der haftet halt nur mit dem Kapital und darüber hinaus nicht. Und der andere führt die Geschäfte. Das ist dann der sogenannte Komplementär, ja, der führt die Geschäfte und der haftet halt unbeschränkt. Ja, das heißt, man hat eine Personengesellschaft, wo die Gläubiger sagen können, auf den einen kann ich voll zugreifen, volles Privatvermögen, alles haftet und der andere ist halt beschränkt mit seiner Einlage. Und das ist eigentlich eine ganz schlaue Rechtsform. Und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, ich will diese ganzen Vorteile, wie du gesagt hast, Fabian, aber ich will trotzdem nicht persönlich haften. Und dann macht man halt einfach den Trick und sagt, na gut, als Komplementär, der muss ja irgendwie vergeben werden, diese Stellung, ja, einer muss das machen und da setzt man halt einfach eine GmbH ein, die das macht, die dann selbst wiederum nur beschränkt haftet, ne? Und so hat man dann das Beste aus beiden Welten, genau. Und die Steuerberater lieben es halt, weil es relativ flexibel ist, diese Rechtsform tatsächlich auch und man da auch die eine oder andere Steuergestaltung mit umsetzen kann. Das ist, haben wir sicherlich schon ein paar Mal drüber gesprochen, können wir vielleicht auch nochmal im Detail machen, warum die GmbH und Co. KG so wertvoll ist, ja, können wir irgendwann nochmal eine Folge machen. Ich habe vor noch einen wichtigen Punkt, glaube ich, den man da beachten sollte, der mir auch in der Praxis, also den ich tatsächlich auch schon ein paar Mal auf dem Tisch hatte, wenn ein paar Mal reicht gar nicht, also relativ häufig. Man hat oft das Problem, dass man irgendwie ein Unternehmen gründet und dann fängt man an, ne? Und da gibt es zum Beispiel dann jemanden, der gründet ein Einzelunternehmen oder meinetwegen dann auch schon eine GmbH, die er dann alleine hält. Und in Wirklichkeit arbeiten da ein Haufen Kumpels mit. Ja, also die sind vielleicht noch irgendwo angestellt und helfen aber schon die ganze Zeit beim Aufbauen und dann verspricht der eine, der sich eben schon selbstständig gemacht hat, sagt denen dann, den Kumpels, wir bauen das jetzt hier zusammen auf, ihr bleibt erstmal im Hintergrund, alles okay, ihr bleibt angestellt und irgendwann, wenn es soweit ist, ja, wenn wir verkaufen, dann kriegt ihr was ab. Oder wenn das dann richtig erfolgreich ist, dann beteilige ich euch. Und das ist insofern ein bisschen fatal, weil wenn man das nicht im Voraus dann irgendwo schon regelt, ja, dann passiert einfach Folgendes. Stell dir vor, das Unternehmen ist dann schon gewachsen, hat vielleicht schon 200.000 Euro Umsatz und 50.000 Euro Gewinn. Dann sagt das Finanzamt, okay, das Finanzamt macht 50.000 Euro Gewinn. vor Steuern, den rechne ich einfach mal 10, ja, vereinfachtes Ertragswertverfahren, ganz grob gesagt, und dann habe ich einen Unternehmenswert von 500.000 Euro. Und wenn jetzt hier noch zwei weitere mit einsteigen, die dann Anteile bekommen, dann ist das ja irgendwie, was, also wieso bekommen die die? Das steht ja nirgends, dass die beteiligt sind, ne? War jetzt immer eine Person beteiligt und jetzt sollen plötzlich noch zwei irgendwelche dahergelaufenen, die hier noch nie aufgetaucht sind, sollen jetzt beteiligt werden. Das ist natürlich dann eine Schenkung, ja. Und das ist ein großes Problem und tatsächlich kommt das gar nicht so selten vor. Deswegen, wer so eine Konstellation hat, sollte sich echt überlegen, dass er dann die Personen, die dann mal beteiligt werden sollen, wirklich von Anfang an mit einbindet. Die müssen ja vielleicht noch nicht direkt Gesellschafter werden, aber man muss diese Vereinbarung irgendwo niederschreiben, beispielsweise in einem Unterbeteiligungsvertrag oder dass die dann atypisch stille Gesellschafter werden oder sowas, dass man von vornherein schon regelt, wenn die einen Anspruch am Unternehmen haben, dass der eben von Anfang an bei der Gründung, wo das Unternehmen noch nichts wert ist, irgendwie schon mit fest steht. Ich weiß nicht, ob du auch solche Erfahrungen hast, aber das kommt, glaube ich, gar nicht so selten vor.
Vielleicht, Christian, gehen wir nochmal auf so ein Extrembeispiel. Weil
okay.
Ich glaube, es interessiert einfach vieles, habe ich da auch im Webinar von vor ein paar Wochen gesehen. Ab wann lohnt sich denn steuerlich eine GmbH? Ja, also man kann ja viel regulieren über das Geschäftsführergehalt. Das wird dann persönlich versteuert. Im Prinzip, mal einfach gesprochen, wie jetzt im Prinzip Einkünfte aus dem Einzelunternehmen. Das wird dann auf die persönliche Ebene gezogen. Aber was würdest du sagen? Das wird ein bisschen die Lieblingsfrage. Deswegen gebe ich sie jetzt mal an dich weiter. So, ab welchen, sagen wir mal, Einkünften lohnt sich denn jetzt eine GmbH?
Das ist eine fiese Frage.
Sollte ich jetzt mit 20.000 Euro Umsatz und 10.000 Euro Gewinn eine GmbH gründen?
Naja, also, letztendlich, wenn du es nur nach den Steuern entscheiden willst, musst du dir die Frage stellen, ab welchem Einkommen oder ab welchem Gewinn zahlst du bei deinem Einzelunternehmen mehr als 30% Steuern? Ja, das ist der sogenannte Grenzsteuersatz. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht im Hintergrund schon ausgerechnet hast, das habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf, vielleicht weißt du es, aber ich vermute mal, das wird so irgendwo bei 40.000, 50.000 Euro Gewinn liegen. Und wenn man mehr Gewinn hat, kann man dann eigentlich schon sagen, diese Gewinne darüber hinaus, über diesen Betrag pro Jahr, versteuert man dann beim Einzelunternehmen schon höher als bei der GmbH. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur oder hat nur einen Vorteil, wenn man das Geld tatsächlich dann auch nicht privat ausgibt, sondern bei der GmbH oder bei dem Unternehmen reinvestiert. Ja? Also wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche das Geld eh, um neue Ware zu kaufen oder um weitere Anschaffungen zu machen, die im Unternehmen bleiben, dann ist das natürlich, geht das auf, was ich jetzt sage. Aber Fabian, du hast das, glaube ich, du hast bestimmt da noch ein Detail zu, oder?
Ja, also das zu versteuernde Einkommen, wenn man alleinstehend ist, ist bei 83.000 Euro. Dann hat man eine Durchschnittsbelastung von 30%. Ne?
30, aber der Grenzsteuersatz ist ja entscheidend. Ne?
Der Grenzsteuersatz ist entscheidend. Der ist im Jahr 2025 ab einem zu versteuernden Einkommen von 66.761 Euro bei dann 42%. Also für jeden Euro, den man drüber ist, zahlt man dann 42%. Und dann kommt es natürlich drauf an, ja, was hat man sonst noch für Einkünfte? Also da kann es dann schon Sinn machen, wenn man jetzt gar keine anderen Einkünfte hat, dann kann man natürlich auch sagen, okay, was weiß ich, man zahlt sich ein Geschäftsführergehalt von, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, 83.000 Euro, ja, und hat dann auf seiner persönlichen Ebene eben eine Steuerbelastung von 30% insgesamt, also Durchschnittssteuerbelastung. Da ist man relativ flexibel, auch wenn ich jetzt 200.000 Euro habe, dann, keine Ahnung, mache ich mir halt da, wobei da könnte sich dann schon lohnen. Wenn ich dann 200.000 Euro versteuern muss, dann zahle ich mir irgendwie 80.000 Euro Geschäftsführergehalt oder 83.000, bleiben wir bei dem Beispiel, da habe ich eine Durchschnittsbelastung von 30% und den Rest versteuert dann in der GmbH mit 30%. Ja. Das wäre ja dann eigentlich, wenn man es mal einfach rechnet, steueroptimal. Ja. Aber man muss schon ein bisschen was verdienen, dass sich die GmbH dann wirklich steuerlich rechnet. Sonst könnte ich es ja einfach ganz normal mit dem Einzelunternehmen versteuern und dann mit meinem persönlichen Steuersatz. Ja.
Es gibt ja auch noch die Thesaurierungsbegünstigung für nicht entnommene Gewinne. Das ist ja so eine eine nicht so besonders weit verbreitete Möglichkeit, auch als Einzelunternehmer, wenn man hohe Gewinne hat und eben, wie du das gerade schon schön gezeigt hast, schon ab 66.000 Euro in diesen Grenzsteuersatz von 42% kommt ja dann auch noch schnell der Soli dazu, das macht ja dann eigentlich keinen Spaß, ne, so viel Steuern zu zahlen. Und wenn man sagt, hey, ich will die Gewinne eh im Unternehmen lassen oder ich muss sie im Unternehmen lassen, weil ich damit vielleicht einen Kredit zurückzahle, könnte man auch beim Finanzamt beantragen, die sogenannte Thesaurierungsbegünstigung, dann zahlt man nur 28,25% Steuern auf die Gewinne als Einzelunternehmer, auch wenn die sehr hoch sind, ja, also auch deutlich über 100.000. Eigentlich ganz nett, ja. Aber Bedingung ist halt, dass man das Geld nicht entnimmt und im Unternehmen lässt. Und wenn man es dann tatsächlich mal rausnimmt, muss man nochmal 25% nachversteuern. Das heißt, insgesamt, wenn man das Geld dann wirklich konsumiert, ist es natürlich relativ viel dann wieder, was man da an Steuern zahlt. Und das lohnt sich also insofern nur, wenn man wirklich, das ist dann so eine finanzmathematische Berechnung letztendlich, wenn man vorhat, das Geld langfristig im Unternehmen zu lassen, um eben von dieser niedrigen Steuerbelastung dann weiter Werte aufzubauen, ja, und wie gesagt, im besten Fall Kredite zum Beispiel zurückzuzahlen, jetzt beispielsweise so ein Zahnarzt oder so, ja, der dann dafür 300.000 Euro erstmal eine ordentliche Praxisausstattung gekauft hat und die finanziert hat oder vielleicht noch mehr und dann die ersten 10 Jahre da einfach mehr im Unternehmen lassen muss, weil er erstmal den betrieblichen Kredit zurückzahlt. Das könnte so ein Fall sein, wo sich das lohnen könnte. Also ja, daran kann man auch denken, wenn man jetzt vor der Frage steht, ist mein Einzelunternehmen wirklich so schädlich und muss ich aus steuerlichen Gründen in die GmbH wechseln? Aber nochmal zum Thema Geschäftsführergehalt, ja, das ist ja wiederum der große Vorteil bei der GmbH, dass man sich das zahlen kann. Und normalerweise will man ja als Unternehmer nicht Angestellter sein, deswegen ist man ja selbstständig geworden. Und das Schlimmste, was man sich dann vielleicht vorstellen kann, ist, dass man ein Gehalt bekommt. Aber so ein Gehalt muss ja gar nichts Schlechtes sein, weil mit einem Gehalt kann man sich ja auch diese ganzen tollen steuerbegünstigten Gehaltsbestandteile zahlen. Da haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. Das geht ja von bis, ja, von 50 Euro im Monat steuerfrei bis 10.000 Euro im Jahr Sachbezug bis hin zu betrieblicher Altersvorsorge. Wirklich viele spannende Möglichkeiten, die aber eben nur gehen, wenn man sich selbst bei seiner Firma anstellen kann. Und das kannst du halt nur als GmbH-Geschäftsführer und als Einzelunternehmer und Personengesellschaft, da geht es halt nicht, ja. Das heißt, auch das sollte man aus steuerlicher Sicht mit berücksichtigen, dass man diese ganzen Steuerbegünstigungen nutzen kann. Zum Beispiel konnte man sich ja eine Inflationsausgleichsprämie zahlen, auch als Geschäftsführer bis vor kurzem noch, ja. Geht jetzt nicht mehr, aber ja.
Da vielleicht nochmal auf Folge 98 der Verweis, da haben wir über steuerfreie Gehaltsextras gesprochen. Wer den Podcast noch nicht abonniert hat, nachholen. Und ich habe in meinem Buch auch etliche Seiten über steuerfreie Gehaltsextras geschrieben. Das kommt übrigens am Dienstag, den 14. Januar neu raus. Also wer noch ein sei doch nicht besteuert Exemplar möchte, gerne beim lokalen Buchhändler vorbeischauen. Ne?
Du, da muss ich dich noch was fragen. Das habe ich im Vorbeifliegen gesehen. Stimmt das wirklich mit dem Heiratsantrag?
Wie meinst du? Also du kannst
Also irgendwie in deinem Buch habe ich den, in deinem Buch hat jemand einen Heiratsantrag gemacht? Nee, oder?
Ja, das habe ich natürlich auch das Marketing-Dingen selbst gemacht, ja.
Das ist also ein Vorschlag von dir, wie man
ja, einen genau, Heiratsantrag zukünftig macht. Ja, genau, man kann aber über die Buchhandlung Rombach, ja, das bestellen, dann kann man eine individuelle Signatur bekommen von mir und dann auch gern für einen Heiratsantrag unter rombach.de/steuerfabi.
Ja, das ist doch mal kreativ, oder? Also ich hätte mich über so einen Antrag gefreut, ja.
Eben. Also von dem her gerne ein signiertes Exemplar holen, wobei die Buchhandlung Rombach mir schon geschrieben hat, der Kurier war noch nicht da. Jetzt schauen wir mal, ob die Exemplare noch kommen, bis ich am Dienstag in Urlaub gehe. Aber ja, sei es drum. Genau, also steuerfreie Gehaltsextras, es gibt viele Vorteile, wenn man eben angestellt ist. Und das muss man eben verstehen, dass ja über so ein Gehalt dann natürlich auch ja, das zu versteuernde Einkommen dann der GmbH gedrückt wird und man da insgesamt weniger Steuern zahlt. Ist ein Rechenbeispiel, kann ich mal bmf-steuerrechner.de empfehlen. Da kann man mal schauen, was man auf der persönlichen Ebene zahlen muss. Auf Ebene der GmbH ist ja relativ easy, kommt drauf an, wo man eben sitzt. Ja. Hier in Freiburg Freiburg ist es leider ein bisschen teuer. Ja, 430% Gewerbesteuerhebesatz, das multipliziert mit der Gewerbesteuermesszahl, macht dann eine Gewerbesteuer von über 15% leider. Da müssen die Freiburger Unternehmer bluten, aber das lässt sich relativ einfach berechnen. Also roundabout 30% Steuerbelastung, in Freiburg eher 31 als 30, aber auf Ebene des Persönlichen kann man das auf bmf-steuerrechner.de mal nachschauen. Sollen wir mal kurz auf die Publizitätspflichten eingehen, Christian?
Das ist ja so die, warum war Schlecker ein Einzelunternehmer?
Ja, ja. Gut, den gibt es auch nicht mehr, aber.
Warum wohl, ne?
Ja, weil er keine GmbH hatte. Da hatte ich einen witzigen Professor, ey. Der hat das echt so vorher prophezeit. Echt interessanter Typ, ja. Also, der hat damals irgendwie so ein Beispiel gemacht, wie dann Schlecker insolvent geht und alle haben gedacht: Hä?
Und woran hat er die Bilanz? War ja nicht publiziert.
Nee. Ich weiß nicht, ob er eine hellseherische Fähigkeit hatte oder einfach das nur ein Beispiel vor dem war und das dann aufgegangen ist. Aber klar, die müssen jetzt, selbst wenn jetzt, keine Ahnung, 1 Million Euro Gewinn gemacht wird oder noch mehr und riesige Bilanzsummen sind, die müssen ihre Bilanzen nicht veröffentlichen. Das ist natürlich ein großer Vorteil im Vergleich zu einer Kapitalgesellschaft wie einer GmbH.
Ja, natürlich, ne? Das nutzen, glaube ich, deswegen auch viele Familiengesellschaften, die einfach sagen, okay, wir sind hier vielleicht sehr erfolgreich, aber die Presse oder auch die Konkurrenz oder unsere Lieferanten und so weiter, die sollen nicht sehen, wie gut es uns geht, weil du kannst ja ab einer gewissen Größe musst du ja dann auch die Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlichen und relativ ausführlich über dein Unternehmen berichten. Da kannst du halt sehen, wie viel Marge machst du, wie viel steckt da eigentlich drin, wie viel Gewinn macht man, und das ist natürlich, ist nicht immer gut, ne? Da kann man ein großes Interesse haben, das eben für sich zu behalten, und als GmbH musst du das halt veröffentlichen, eigentlich auch schon als ganz kleine GmbH, dann gibt es zwar nur so eine abgespeckte Version, und man hinterlegt es nur beim Unternehmensregister, man kann es aber trotzdem abrufen. Und je größer dann die Gesellschaft wird, desto mehr muss man halt offenlegen. Anzahl der Mitarbeiter, wie gesagt, die Gewinn- und Verlustrechnung, also da kann man dann schon einiges sehen. Und interessanterweise, jetzt kommen wir wieder zur GmbH und Co. KG, die Personengesellschaft müssen ja auch das gegebenenfalls nicht publizieren, ihre Abschlüsse, und zwar immer dann, wenn es auch eine persönlich haftende Person gibt. Also wenn irgendeiner aus dem Gesellschafterkreis auch mit seinem gesamten Privatvermögen haftet, muss nicht der Abschluss publiziert werden. Das könnte man natürlich dann auch gut mit so einer GmbH, mit so einer KG erreichen, wo eben der Komplementär einfach eine natürliche Person ist, ne? Der muss dann gegebenenfalls auch nicht veröffentlichen. Und also insofern kann sich da auch so eine Personengesellschaft lohnen. Und aber trotzdem, ich glaube, offensichtlich fühlen sich ja viele von der Publizität nicht abgeschreckt, weil man sieht ja dann doch mehr so GmbHs, ne? die unterwegs sind. Ich meine, am Ende muss man halt schauen, ob das wirklich so relevant ist. Ich hätte noch das Thema Gewerbesteuer, oder? Das müssen wir nochmal.
Genau, ja, die Gewerbesteuer.
Du hast das vorhin so schön erzählt, dass die GmbH, ja, hier mit Freiburg, 15%, bisschen mehr, zahlt die Gewerbesteuer, deine GmbH, und dann zahlt sie nochmal die Körperschaftssteuer, und dann sind wir bei 30%. Ja, soweit so gut, haben wir jetzt alle schon mehrfach besprochen. Aber wie ist das eigentlich beim Einzelunternehmen und bei der Personengesellschaft? Wer zahlt denn da eigentlich die Gewerbesteuer, und ist das für die wirklich ein Problem?
Ja, da wird man ja denken, wenn ich jetzt schon 42% irgendwie auf der persönlichen Ebene zahle, wenn ich dann nochmal irgendwie 15% Gewerbesteuer zahlen muss, dann bin ich ja bei weit über 50% Steuerbelastung. Aber die gute Nachricht beim Einzelunternehmen beziehungsweise bei Personengesellschaften: ich kann die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen und habe da im Prinzip keine Mehrbelastung. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es geht nur vollständig bei Gemeinden mit einem Gewerbesteuerhebesatz bis 400%. Das heißt, hier in Freiburg bleibt man dann mit einem Einzelunternehmen auf einem kleinen Teil der Gewerbesteuer, aber trotzdem überschaubaren Teil sitzen. Aber im Prinzip habe ich kann man einfach sagen, bei einem Einzelunternehmen oder bei einer Personengesellschaft, in Klammer, Ausnahmen gibt es immer, Klammer zu, aber im Prinzip keine Mehrbelastung durch die Gewerbesteuer.
Jetzt ist ja gerade Bundestagswahl, da könnte man sich ja die Frage stellen, was soll denn der Quatsch dann überhaupt?
Ja, ich meine, die Gewerbesteuer wird ja oft kritisiert, führt zu Bürokratie und so weiter und so fort und ist auch ein deutscher Einzelweg. Ja, ich habe damals mit Christian Lindner, als er noch Bundesfinanzminister war oder werden sollte, ich glaube, das war sogar noch vor der Wahl, einen Vorschlag mit ihm besprochen. Er hat über so einen Umsatzsteuerschlüssel für die Gemeinden, dass sie natürlich nicht benachteiligt werden finanziell, nachgedacht und dann die Abschaffung der Gewerbesteuer. Ob das jemals kommen wird, sei mal dahingestellt. Er hat es zumindest nicht geschafft in seiner Amtszeit. Ist natürlich ein dickes Brett zu bohren, aber es werden immer Stimmen laut, dass die Gewerbesteuer doch abgeschafft werden sollte.
Ja, würden wir, glaube ich, auch beide unterstützen. Da nehme ich dich jetzt einfach mal mit rein, vermute ich mal.
Vor allem für Kapitalgesellschaften.
Naja, gut, eigentlich, ne, letztendlich, ich glaube, ich habe gelesen, CDU hat natürlich auch die Rückführung des Körperschaftssteuersatzes auf bis zu 10% vorgeschlagen kürzlich. Finde ich auch klar, macht Sinn, ja. Aber eigentlich müsste man ja überlegen, hey, lass uns doch versuchen, diese olle Gewerbesteuer abzuschaffen und dann den Körperschaftssteuersatz sogar zu erhöhen, ja. Dann würden eben GmbHs statt 30% Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer würden ja halt meinetwegen dann, keine Ahnung, 25% Körperschaftssteuer zahlen und keine Gewerbesteuer mehr. Und die Einzelunternehmen und Personengesellschaften würden die dann im besten Fall auch nicht mehr zahlen. Und du hast es gerade gesagt, das Besondere an der Gewerbesteuer ist eben, dass sie sofort an die Gemeinden fließt und die natürlich deswegen daran festhalten, weil sie ansonsten irgendwie befürchten, dass der Bund dann irgendwie sie leer ausgehen lässt, weil sie keine andere faire Chance haben, an eine Steuer irgendwie ranzukommen, um ihre Ausgaben zu decken. Und aber irgendwie finde ich das schon so ein bisschen blöd, dass jetzt natürlich am Ende die Unternehmer das ausbaden und eben beim Steuerberater 3 Steuererklärungen mehr, ich übertreibe jetzt mal, bezahlen müssen und am Ende letztendlich die Gemeinden davor finanzieren, weil man irgendwie nicht in der Lage ist, im Föderalismus da sich seinen fairen Anteil irgendwie an den Steuereinnahmen zu organisieren. Das ist ja eigentlich auch doof, finde ich. Das geht bestimmt besser, ne?
Ja, wer die Wahlen gewinnt und ob es dann umgesetzt wird, ob mal die Steuererklärung auf dem Bierdeckel kommt. Ne, der Anspruch ist von Friedrich Merz ja noch da. Also hat er zumindest im Steuerzahlerkongress, als er da neben mir stand, gesagt. Aber schauen wir mal, was da umgesetzt wird, ne? Soll man nochmal aufs Thema Holding eingehen, weil das ist natürlich ein Thema, was viele umtreibt und viele dann sagen, hey, ist doch klar, ich gründe eine Holding GmbH, weil dann zahle ich ja nur 1,5% Steuern, gar keinen Bock auf die 30% Steuerbelastung. Ja. Christian, ist es denn so einfach?
Tja, das wäre schön, ja. Aber tatsächlich, es gibt einen einzigen Fall, wo sich das genau bewahrheitet, dass man nur 1,5% Steuern zahlt.
Und zwar, ich sag, es gibt 2 Fälle.
Ja, stimmt, ja, hast sogar recht, ja. Mhm. Aber ich sag mal, der erste ist der relevanteste, würde ich denken, ne? Das ist, wenn man nämlich seine Firma verkauft. Dann hast du nämlich den Vorteil, wenn du eine Holding GmbH hast und darunter ist deine eigentliche GmbH, die wirklich am Markt aktiv ist, ja. Das heißt, dir gehören die GmbH-Anteile nicht selbst, sondern du hast erstmal Anteile an einer Holding GmbH oder UG und die ist dann Besitzerin der eigentlichen GmbH, die am Markt tätig ist. Und dann kommt einer und sagt, hey, ich will dir die GmbH abkaufen. Und dann sagst du, ja, musst nicht zu mir gehen, das macht meine Holding. Ne? Dann geht man natürlich als Geschäftsführer der Holding zum Notar und verkauft im Namen der Holding seine GmbH-Anteile. Und das Tolle ist, dass die Holding eben darauf nur 1,5% Steuern zahlt. Und das ist natürlich schon ganz nett. Aber man muss halt dazu wissen, dass das dann halt Geld der Holding ist. Und das darf man sich halt dann nicht, das ist jetzt nicht für einen privaten Urlaub gedacht, was man dann da erlöst, sondern das muss halt reinvestiert werden auf Ebene der Holding. Aber das ist natürlich trotzdem ganz nett, wenn man viel Geld macht aus einem Verkauf, dann ist es ja eh so, dass man da vielleicht dann so viel verdient hat, dass man das eh nicht auf einmal ausgeben kann und will, sondern reinvestiert. Und das macht also dann schon sehr viel Sinn unter bestimmten Umständen.
Absolut. Zweiter Fall sind Ausschüttungen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also bei einem Verkauf gibt es keine Mindestbeteiligung. bei einer Ausschüttung, wenn man jetzt von einer operativen GmbH dann in die Holding GmbH ausschütten möchte, da brauche ich eine Mindestbeteiligung, also 10% beziehungsweise bei der Gewerbesteuer sogar 15%, dass es eben die 1,5% Steuerbelastung gibt. Habe ich jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, so einen Streubesitz, paar BMW Aktien und halt die in der Holding GmbH, dann bringt mir das nichts, weil ich eben diese Mindestbeteiligung nicht erreiche. Also da muss man schon einigermaßen beteiligt sein, aber wenn, dann hat man denselben Effekt, also die 1,5%ige Steuerbelastung wie auch bei einem Verkauf der Anteile.
Und was ist denn jetzt, wenn man sagt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ein großer Erfolg wird, was ich da mache, dass ich das später mal für viel Geld verkaufen kann. Muss ich da von Anfang an die Holdingstruktur, so wie wir sie gerade beschrieben haben, errichten oder kann ich das später nachziehen?
Das kann man später nachziehen, aber man muss natürlich aufpassen, dass es eine 7-jährige Sperrfrist gibt. Also ich kann jetzt nicht irgendwie merken, oh, jetzt will hier jemand meine GmbH abkaufen und keinen Bock irgendwie da, was weiß ich, 6-27% Steuern im Teileinkünfteverfahren zu zahlen. Jetzt tue ich noch morgen eine Holding gründen und verkaufe das Zeugs dann übermorgen. Also das klappt dann leider nicht.
Genau, aber man kann die nachziehen, ne? Und das ist eben eine Sache, dass man dann 7 Jahre warten muss, um den Steuervorteil zu bekommen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man zieht die Holdingstruktur nach und verkauft nach 3 Jahren, dann hat man ja 3/7 dieser 7-Jahresfrist schon mal abgewartet und hat dann zumindest teilweise den Steuervorteil. Ja. Und was man aber auch noch wissen sollte, wenn man jetzt 2 oder mehr Gesellschafter ist und einer hat nicht mehr als 50% der Anteile an der GmbH, dann wird es später immer ein bisschen komplizierter, die Holdingstruktur nachzuziehen. Da muss man ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Das gibt dann auch immer noch Mittel und Wege, ja. Aber das ist halt ein bisschen aufwendiger. Da könnte es sich dann doch lohnen, wenn man also das, wenn prinzipiell für möglich hält, dass man irgendwann mal verkauft und man ist mehr als 2 Gesellschafter, sodass einer weniger als 50% der Anteile hält, dann macht es vielleicht schon Sinn, von Anfang an das mit einer Holding-Gesellschaft zu machen, diese Unternehmensgründung, weil man ansonsten halt schwerer in diese Holding-Gründung später reinkommt. Wenn man 100% der Anteile hält, geht es relativ easy.
Aber es ist schon das so ein bisschen ein Trend der Holding. Alle wollen eine Holding gründen.
Das ist auch cool, dann, oder?
Ja, gut, ich sage mal so, jetzt gegen eine Holding auszusprechen, wäre jetzt ein bisschen vermessen, weil ich selber eine habe. aber es ist dann trotzdem meistens so ein bisschen überschwemmt. Was ich ganz interessant finde noch, dass man so ein bisschen auch ja, das Geld von der einen GmbH in die andere GmbH schieben kann. Dann ist es mal weg und da hat man so eine Art ja, Spardosen GmbH und kann vielleicht noch was anderes damit machen, ohne dass man es gleich auf die private Ebene ziehen muss und dann eben da ja, 26,375% Steuer, also die Kapitalertragssteuer plus den Soli zieht, das ist schon ganz nett.
Da geht es dir ja auch um die Haftungsbarriere, ne? Dass du sagen kannst, du schüttest immer alles Geld, was du verdienst, aus der eigentlichen GmbH, die auch am Markt tätig ist. Ja? Hätte das zum Beispiel der Schlecker gemacht, hätte der eine GmbH gegründet, hätte immer seine Gewinne, als es in den Jahren, als es noch gut lief, ausschütten können an die Holding. Und als es dann schlecht lief, hätte er die darunterliegende GmbH einfach in die Insolvenz schicken können. Ne? Das ist ja so die Idee dabei. Und das funktioniert halt nur, wenn du, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, da natürlich wirklich möglichst viele Gewinne rausziehst, damit da eben nicht viel Substanz ist, die du dann verlierst, wenn die Firma in die Insolvenz geht. Und dann fällt es, glaube ich, auch, dann ist das Risiko, dass man da versehentlich die Insolvenz zu spät anmeldet und das verschleppt, auch geringer. Ne? Und insofern, ja, das ist auch noch ein weiterer guter Grund für diese Konstruktion.
Ja, Christian, jetzt haben wir so einen Rundumschlag um die Rechtsformen gemacht. Da könnte man natürlich noch irgendwie 3 Wochen drüber diskutieren. Du kannst dann ja wirklich in die Tiefe gehen. Also ich bin ja noch Aufsichtsrat bei einer Aktiengesellschaft in Stuttgart. Und was da schon alleine über irgendwie die Aktiengesellschaft und ihre Vor- und Nachteile im Aufsichtsrat diskutieren, wird der Körper allein schon einen Podcast machen. Aber ich glaube, die Folge hat jetzt mal einen guten Überblick gegeben. Ich glaube, so abschließend kann man zusammenfassen, es schadet jetzt mal nicht, vor allem, wenn man noch nicht weiß, ist das Unternehmen erfolgsversprechend, erstmal mit einem Einzelunternehmen zu beginnen. Das kann ich ja später auch noch in eine GmbH umwandeln. Ich glaube, das weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, aber vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also nur, weil man einmal eine Rechtsform wählt, ist man jetzt nicht für alle Ewigkeit an die Rechtsform gebunden. Es gibt immer Wege rein und raus.
Genau, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort.
Perfekt, ja, dann bis nächste Woche.
Genau, viel Erfolg an alle, die jetzt tatsächlich mit der Gründung beschäftigt sind. Ja. Und danke fürs Feedback und bis nächste Woche. Mach's gut.
Ciao, ciao.